Und heute habe ich, für heute habe ich mir überlegt, welches Thema könnte passen. Wir leben ja, wie wir wissen, am Ende der Zeit. Am Ende vom Ende der Zeit. Und Gottes Werk schreitet mit großen Schritten voran. Doch die Frage ist, wie wird es geschehen am Ende der Zeit? Wie wird das Werk vollendet? Und das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Wie wird es geschehen? Und dazu haben wir auch sofort eine Antwort in Zacharia 4, Vers 6. Zacharia 4, Vers 6. Da sagt uns Gott, wie es geschehen wird. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Um die Predigt heute etwas besser zu verstehen, was eigentlich Zacharia bzw. Gott hier meinte, müssen wir einen kleinen Exkurs in die babylonische Gefangenschaft machen, zur Zeit, als die Juden befreit wurden. Die babylonische Gefangenschaft, es war die Zeit von wem? Wer lebte damals? Ganz berühmte Persönlichkeit aus der Bibel. Das war Daniel. Daniel lebte am Hof. Und das Wort in Zacharia 4, Vers 6 lesen wir, er ging an Serubabel. Und wer oder was ist Serubabel? Wofür steht Serubabel? Dazu kommen wir gleich. Die Juden damals hatten Zugang, also die Juden in Babylon damals hatten Zugang zum Buch Jeremia. Und diejenigen, die die Schrift erforscht hatten und ihre Sünden in Demut vor Gott bekannt hatten, erhielten großes Licht vom Herrn. Sie erkannten, wie Jeremia alles exakt vorausgesagt hatte. Und sie erkannten auch, dass die 70 Jahre Gefangenschaft, die er prophezeit hatte, jetzt fast um sind. Es war vorbei. Und Daniel erkannte dies ebenfalls und er war verzweifelt, denn nichts deutete auf eine baldige Befreiung hin. Im Gegenteil, es war alles noch ganz normal. Und die Zeit war aber um. Und Daniel wusste, jetzt kommt die Befreiung. Und nun, was passiert jetzt? Wir lesen in Daniel 10, wie Daniel betete und fastete, weil er von Gott wissen wollte, wie es um sie steht. Er selbst erkannte, dass die 70 Jahre um sind und jetzt erfüllt werden musste, was Gott vorausgesagt hatte, die Befreiung. Und da erschien ihm der Engel Gottes. Was sagte er zu ihm? In Daniel 10, Vers 13 lesen wir es. Aber der Fürst des Königreichs im Perserland hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, der vornehmsten Fürsten einer, kam mir zur Hilfe. Da behielt ich den Sieg bei den Königen in Persien. Wer war der damalige Fürst im Perserland? Das war Kyros der Zweite. Was versuchte der Engel des Herrn 21 Tage lang? Ihn zu überzeugen, dass er sich aufmachen soll, die Juden zu befreien, denn die Zeit ist gekommen. Das heißt, Gott hatte schon einen perfekten Plan. Und hier lesen wir von einem harten geistlichen Kampf, den der Engel mit Kyros führte. Böse Mächte wirkten stark entgegen und der Engel schaffte es nicht, den König Kyros zu überzeugen. In dieser Zeit betete und fastete Daniel. Als nächstes lesen wir: Michael kam mir zur Hilfe, da behielt ich den Sieg bei den Königen in Persien. Wer ist Michael? Wissen wir alles, ist Jesus. Nun war es soweit. Der König Jesus überzeugte Kyros davon, nach Persien zu gehen. Ellen White schreibt, Kyros war ein sehr interessanter Mensch. Gott hatte Daniels Errettung aus der Löwengrube dazu benutzt, um ihn, der auch mal am babylonischen Königshof weilte, günstig zu beeindrucken. So geschah es, dass Kyros sein Heer versammelte und bis in die Hauptstadt Babylons eindrang. Das war die Zeit der Erfüllung der Prophezeiung. Das ging also sehr schnell. Nichts deutete darauf hin. Aber Jesus kämpfte mit Kyros. Es war ein harter geistlicher Kampf. Und Kyros ging los nach Babylon. Mehr als 100 Jahre vor der Geburt des Kyros hatte ihn das prophetische Wort namentlich erwähnt und zugleich berichtet, welchen Anteil er an der unerwarteten Eroberung der Stadt Babylon und an der Befreiung der gefangenen Kinder Israel haben sollte. Durch Jesaja war nämlich dieses Wort ergangen. In Jesaja 45, die Verse 1 bis 3, können wir es nachlesen. Da prophezeit Jesaja 100 Jahre davor, dass es Kyros sein wird, der noch nicht einmal geboren wurde. Namentlich, er wird Jerusalem, Israel befreien aus Babylon. Wir sehen, Gott gebraucht auch Heiden und Ungläubige jeder Art für sein Werk. Nun war es soweit. Der Tag der Befreiung stand vor der Tür. Kyros marschierte ein, setzte der Herrschaft Babylon sein Ende und befreite die Juden aus der Knechtschaft. Aber beachten wir jetzt etwas sehr Interessantes. Nicht alle Juden gingen mit. Viele blieben dort in Babylon zurück, weil sie sich an die komfortablen Lebensumstände dort gewohnt hatten. Geht es uns heute vielleicht manchmal ähnlich? Gottesdienst, Gemeinde, das ist alles wichtig. Aber es ist vielleicht nicht immer alles. Denn vielleicht passiert es, dass wir uns manchmal auch in Babylon noch ein bisschen wohlfühlen. Denn dort ist es komfortabel, wir haben es uns gut eingerichtet. Es gibt alles, was man dort braucht. Kyros ließ das Volk der Juden aber nicht führerlos, sondern er bestimmte einen Anführer, der als Statthalter über sie eingesetzt wurde. Und dieser Führer hieß, wir erinnern uns an den Anfangstext, Zerubabel. Und Zerubabel, das werden wir auch noch sehen, steht für das treue Volk Gottes. In Haggai 2 können wir nachlesen, Zerubabel war ein Nachkomme des Königs David. Er war treu und gottvölligen ergeben. Er wurde oft und hart angefochten. Und das ist meistens das Los derer, die Gott treu nachfolgen. Es hat sich bis heute auch noch nichts daran geändert. Sie werden hart angefochten. Ja, und werden manchmal auch gerne als übertriebene Fanatiker dargestellt. Zerubabel war da keine Ausnahme. Da nun Kyros den Juden gegenüber positiv gestimmt war, erlaubte und befahl er sogar, dass sie den Tempel wieder aufbauen sollten. Das war der berühmte Befehl zum Wiederaufbau. Das Problem war aber folgendes. Als direkte Nachbarn der Juden waren damals die Samariter anwesend. Die Samariter waren von Natur aus, wie soll man es ausdrücken? Sie gaben zwar vor, Gott, dem Gott Israels zu dienen, betrieben aber in Wirklichkeit sehr viel Götzendienst, weil sie sich mit den Heiden ringsherum vermischt hatten. Und als die Samariter bemerkten, dass die Juden schon angefangen hatten mit dem Wiederaufbau des Tempels, äußerten sie den Wunsch, sich mit daran beteiligen zu dürfen. Sie wollten gerne teilnehmen an diesen Opferdiensten im neuen Tempel, um auch an den Segnungen der Juden dann teilzuhaben. Aber jetzt kommt's. Hätten die jüdischen Führer das Hilfsangebot angenommen, hätten sie dem Götzendienst alle Türen geöffnet. Denn die Juden, die Führer, durchschauten die Unaufrichtigkeit der Samariter. Und Gott warnt immer eindringlich davor, sich mit Heiden einzulassen. In 5. Mose 7, 2 bis 4 können wir das nachlesen. 5. Mose 7, Vers 2 bis 4. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahingibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben und sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Warnung vor Gemeinschaft mit den Heiden. Gott sagt nicht, dass wir nichts mit den Heiden zu tun haben sollen. Im Gegenteil, es ist ja unser Auftrag, die Ungläubigen zu Jesus zu ziehen. Aber die Vermischung ist immer gefährlich. Und das hatten auch die Juden damals Zerubabel erkannt. Sie erkannten, die Samariter mit ihrem Götzendienst werden den Tempeldienst entweihen. Sie werden nur Unglück bringen. Ja, ehe man sich versieht, dient man dann eben schon anderen Göttern und bemerkt es nicht mal. Bei Ahab war es auch so ein schleichender Prozess. Er heiratete Isebel und langsam ging alles bergab mit Israel. Das ist in Israel oft genug passiert. Aber zum Glück sind wir heute schlauer. Oder nicht? Passiert es uns vielleicht doch noch? Könnte es sein, dass wir auch heute noch Götzen haben, denen wir dienen? Ich meine keine aus Holz geschnitzte Figuren oder aus Gold gegossene Kälber und andere Dinge, die wir aus der Bibel kennen. Nein, das macht ja heute keiner mehr, das ist altmodisch. Satan hat sich für unsere Zeit wesentlich geschicktere Schachzüge einfallen lassen. Was sind denn überhaupt Götzen? Könnte der Fernseher ein Götze sein? Könnte die Musik ein Götze sein? Könnte Essen oder Völlerei, wie es die Bibel nennt, ein Götze sein? Vielleicht ist mein Auto mein Götze. Vielleicht ist es auch das Hobby, was ich betreibe. Wann wird etwas zum Götzen? All die Dinge, die ich aufgezählt habe, sind keine Götzen. Sie können aber zu Götzen werden. Das ist das Problem. Und wann wird etwas zum Götzen? In 1. Korinther 6, Vers 12 gibt uns Paulus die Antwort darauf. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Ich kann ein Auto haben, ich kann auch gerne Musik hören, ich kann einen Fernseher haben und ich kann auch gerne essen. Ich kann vielleicht, wenn manche haben das Kochen als Hobby und bereiten immer was Tolles zu, ich kann das alles. Aber Paulus sagt, alles ist in Ordnung, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Wenn ich bemerke, in dem Moment, wo ich bemerke, dass mir etwas gefangen, dass mir etwas die Zeit nimmt und ich mich immer wieder damit beschäftige und es mir wichtiger wird als das Wesentliche, als Gottes Wort, als meine Beziehung zu Jesus, dann ist es der Götze. Und dann müssen eigentlich die Alarmglocken losschlagen. Jesus möchte, dass wir wachsen im Glauben. Und er sagt in Lukas 9, Vers 23, sagt er, wie dieser Wachstumsprozess stattfindet. Er spricht von täglich, also nicht monatlich oder jährlich, sondern tägliches Wachstum. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und um diesen Weg beschreiten zu können, ist es enorm wichtig, dass wir uns auch täglich mit Gott und seinem Wort beschäftigen. Interessant dabei ist, auf welche Dringlichkeitsstufe Jesus das Wort Gottes stellt. In Lukas 4, Vers 4 steht, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Also Jesus nimmt das tägliche Brot und das Wort Gottes und erhebt sie auf eine Stufe. Was will er damit sagen? Wie oft essen wir täglich? Oder wer von euch isst einmal in der Woche? Einmal im Monat? Okay, dann seid ihr alle gesund. Ihr esst wahrscheinlich täglich und zwar mindestens zwei oder dreimal. Normalerweise dreimal. Das ist so der Rhythmus, den man braucht. Wenn Jesus die Dringlichkeit des Wortes Gottes auf die Dringlichkeit mit der täglichen Nahrung stellt, dann müssen wir eigentlich erkennen, dass wir das, was wir physisch brauchen, die Kraft, die wir uns durch das tägliche Brot dreimal holen, um gesund zu bleiben und stark, auch auf geistlicher Ebene brauchen. Um gesund zu bleiben und stark, geistlich, brauchen wir diese Speise täglich. Nicht nur einmal. Das tägliche Brot nehmen wir mehrmals zu uns. Hier spricht Jesus einen ganz interessanten Punkt an. Und wenn uns so manche Dinge davon abhalten, unsere tägliche Zeit mit Gott zu verbringen, sei es eben in der Andacht, im Bibelstudium, im Gebet, unsere Zeit mit Gott, dann sollte unser Alarmsystem sofort anschlagen. Und dann greifen eben die Dinge, die wir vorher auch beleuchtet haben. Es kann sein, dass es der Fernseher ist, es kann auch sein, es sind meine Hobbys, andere Hobbys. Es kann auch sein, dass es mein Auto ist, dem ich jede Woche 8 Stunden widme, aus welchen Gründen auch immer. Es kann alles sein. Aber hier sollte die Alarmglocke sofort läuten, in dem Fall. Für die vollständige Befreiung von den weltlichen Dingen, also den Fesseln Satans, gibt es aber eine Bedingung. Gott könnte ja so machen und alle Menschen wären von allem Bösen befreit. Aber das wäre über ihren Willen hinweg. Die Frage ist, möchte ich das wirklich? Oder hänge ich an den Dingen, wie die Juden in Babylon, an ihren Lebensumständen, die so komfortabel waren, gehangen sind und wollten gar nicht mehr zurück nach Jerusalem? Es gibt eine Bedingung. Das heißt, wir müssen erkennen, dass das, was wir tun, falsch ist und mit unseren Sünden zu Gott kommen. Und ihn auch bitten, uns davon zu befreien. Das ist die Bedingung. Also mein Wille, der steht hier ganz oben. Was will ich? Will ich nach links oder nach rechts gehen? Und Gott respektiert meine Entscheidung. Und das ist die Voraussetzung. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Götzendienst und Dienst an Gott betreiben. Also es läuft so. Und irgendwann mal ist der Spagat so weit, dass wir zerrissen werden. Der Heilige Geist kann erst dann machtvoll in uns wirken, wenn wir ihm unser Herz zur Verfügung gestellt haben, ungeteilt. Als dann Zerubabel die vermeintliche Hilfe der Samariter ablehnte, wurden die Samariter ihnen Feind und suchten ihr Vorhaben zu verhindern. Sie hatten sich den Juden so einflussreich entgegengestellt, dass sie schließlich völlig entmutigt den Tempelbau abgebrochen hatten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Lektion, das dürfte so 1,5 Jahre zurück sein, da ging es auch um Haggai, da ging es um den Wiederaufbau des Tempels. Und was war passiert, was ist hier passiert? Warum hatten sie aufgehört, den Tempel zu bauen? Sie wurden vom Feind entmutigt, die Samariter hatten einen enormen Einfluss. Wann werden wir eigentlich vom Feind entmutigt? Wie leicht und wie schnell geht das, vom Feind entmutigt zu werden? Der Feind versucht nur eins. Er versucht, das Ziel, was wir vor unseren Augen haben, wässrig zu machen. Er versucht, das zu erreichen, dass wir das Ziel aus den Augen komplett verlieren. Wenn du kein Ziel mehr hast, dann hast du auch kein Streben mehr, kein Ansporn mehr, diesen Weg weiterzugehen. Ohne das Ziel vor Augen bist du verloren. Wir machen sehr gerne Bergtouren. Wenn wir Urlaub machen, fahren wir gerne nach Österreich und machen lange, ausgiebige Wanderungen in den Bergen. Aber wir haben immer, wenn wir loslaufen morgens, machen wir uns einen Plan. Von wo aus laufen wir, wo wollen wir hin? Und wir wissen, das ist das Ziel. Und das, wenn wir wissen, so, jetzt sind es noch 3 Stunden, jetzt sind es noch 2 Stunden, jetzt ist noch 1 Stunde, dieses Ziel vor Augen, man weiß, man hat es bald geschafft. Das gibt mir die Kraft zu gehen. Wenn ich nicht wüsste, ob ich heute noch ankomme, ich weiß nicht, wie es dann aussehen würde. Aber das Ziel aus den Augen zu verlieren, ist immer gefährlich. Es zu behalten, darauf kommt es an. Und Satan will uns das Ziel wegreißen, komplett. Macht doch keinen Sinn. Das versucht er uns zu sagen. Der Feind will uns entmutigen. Er flüstert uns ein, schau doch, Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, ich komme bald. Und wo ist er? Siehst du ihn heute? Hör auf, daran festzuhalten. Du verschwendest nur deine Energie. Kümmere dich um dich. Schau, dass du im Leben weiterkommst. Auf dich kommt es an. Lass los von dieser hoffnungslosen Hoffnung. Das sind die Worte Satans, die wir heute auch in unseren Gemeinden hören. Die nahe Erwartung Jesu stößt heute auf große Ablehnung. Ich habe es erlebt. Die Naherwartung. Die Wiederkunft Jesu, von der sprach auch Paulus damals und Petrus. Und von der sprachen alle die letzten 2000 Jahre bis heute. Aber von der Naherwartung, wir sind Laodicea, wir sind die letzte Gemeinde. Die letzten Ereignisse erfüllen sich vor unseren Augen. Wir wissen, es ist soweit. Die Sichtung in der Gemeinde beginnt. was jetzt weltweit passiert, gab es noch nie in dieser Form. Wir wissen, Jesus kommt sehr bald. Wir reden von der Naherwartung, nicht mehr von Wiederkunft irgendwann mal, sondern davon, dass er bald da ist, sehr bald. Die Juden hatten aus den Augen verloren, was Gott durch ihre Rückkehr nach Judäa mit ihnen beabsichtigt hatte. Und nun sagten sie in Haggai 1, Vers 2, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Der Feind hatte sie entmutigt. Und was war jetzt die Folge davon? Wer erinnert sich noch an die Lektion, an dieses ganze Thema, das wir hatten? Was war die Folge davon, als sie sagten, die Zeit ist noch nicht da, dass man an des Herrn Haus baue? Die Folge war, sie fingen an ihren eigenen Häusern zu bauen. Das war wichtiger. Wir reden hier von geistlichen Dingen. Es geht nicht um den physischen Bau heute, wenn wir uns das heute auf unsere Zeit beziehen. Es geht darum, an welchem Tempel bauen wir? Bauen wir am Werk Gottes weiter oder bauen wir an unseren persönlichen Dingen weiter? Heute. Wie antwortete Gott darauf in Haggai 1, 9 bis 11? Denn ihr wartet wohl auf viel und siehe, es wird wenig. Und ob ihr es schon heimbringt, so zerstäube ich's doch. Warum das? Spricht der Herr Zebaut. Darum, dass mein Haus so wüst steht und ein jeglicher eilt auf sein Haus. Darum hat der Himmel über euch den Tau verhalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Most, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Leute und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Der Herr hatte sie ihren eigenen Wegen überlassen. Sie haben sich entschieden, an ihren eigenen Häusern zu bauen und den Tempel ruhen zu lassen. Das Resultat war Dürre und Not. Als sie bemerkten, dass sie ihre eigenen Wege losgelöst vom Herrn gingen und diese Wege sie dahin geführt hatten, dass sie keinen Segen mehr hatten, fingen sie erst an zu begreifen. Aber dazu war es notwendig, dass wieder Propheten kamen. Und Haggai hatte sie ausdrücklich gewarnt vor diesem Weg. Und hier nimmt die Geschichte dann wieder eine positive Wendung. Zerubabel gehorchte den Warnungen Gottes durch den Propheten Haggai und so fingen sie wieder an, am Tempel weiterzubauen. Das ist das Entscheidende. Auch wir können vielleicht heute an unserem eigenen Tempel bauen. Aber das ist nicht dramatisch. Es ist nicht gut, aber es ist nicht so dramatisch. Dramatisch ist, wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir nicht mehr am Werk Gottes, sondern an unserem eigenen Werk bauen. Und dann trotzdem bleiben, wo wir sind, dann wird es gefährlich. Auch die Juden hatten sich verirrt, aber sie haben dann auf die Warnungen Haggais gehört und sind umgekehrt. Hören wir heute noch auf die Warnungen der Propheten, derer, die Gott schickt zu seinem Volk? Ist Warnung Liebe oder Strafe? Und was ist eigentlich der Zweck der Warnung? Denke, alle von euch haben einen Führerschein oder zumindest jeder ist immer mal wieder unterwegs mit dem Auto. Ein Stoppschild bedeutet stehen bleiben. Wer von euch würde schnurstracks über eine Kreuzung fahren, ohne anzuhalten, obwohl ein Stoppschild da ist? In der Hoffnung wird es schon gut gehen. Könnte ja einer von links oder von rechts kommen, muss aber nicht sein. Machen wir mal. Würde niemand machen. Das Stoppschild ist groß, ist rot, ist sechs- oder achteckig. Wer weiß es besser? Achteckig, ja. Und es dient zur expliziten Warnung. Vorsicht, hier ist Schluss, hier musst du stehen bleiben. Wenn du das nicht machst, kann es was? Es kann dich dein Leben kosten. Das heißt, der Gesetzgeber will hier durch dieses Stoppschild dein Leben schützen. Vielleicht denke ich manchmal, das nervt so ein Schild, ich fahre einfach drüber. Aber dann habe ich den Sinn der Warnung, die hier vor mir steht, nicht begriffen. Und wenn Gott warnt, geht es genau um das Gleiche. Dann habe ich, wenn ich denke, es ist eine Strafe, so ein Stoppschild, dann habe ich nicht begriffen, was der eigentliche Wille Gottes ist. Warnung bezweckt immer die Rettung vor einer gefährlichen Situation. Deswegen warnt Gott sein Volk. Nicht, weil er mit erhobenem Zeigefinger seine Macht demonstrieren will, sondern weil er uns echt liebt. Und er möchte auch nicht, dass wir frontal gegen die Wand rennen. Und vielleicht, ja, kann es sein, dass wir Warnungen in unserem Leben oft ignorieren, weil wir einfach nicht begriffen haben, was Gott eigentlich damit sagen möchte. Weil wir es vielleicht als ein Instrument mit erhobenem Zeigefinger sehen, du darfst das nicht. Wenn Gott sagt, tu das nicht, dann aus Liebe. Fahr nicht über diese Straße, ohne vorzuhalten und nach links und rechts zu schauen. Der Herr will uns ermutigen, an seinem Tempel weiterzubauen, an seinem Werk weiterzuarbeiten, denn er ist mit uns. Im vollständigen Vertrauen auf ihn, also das Ziel immer vor Augen haben, können wir diesen Weg gehen und werden wir auch durch die tiefsten Entmutigungen des Feindes doch noch das Licht am Ende des Tunnels sehen und nie aus den Augen verlieren. Auch wenn alles brach liegt und wir uns nur von Feinden umgeben fühlen, wenn Gott sagt, geh, dann geh, zögere nicht. Verliere keinen einzigen Gedanken daran, was sein könnte, wenn und falls und dies und jenes. Wenn Gott sagt, geh, dann geh, weil dann steht er über dir. Es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Tu es, dann wird es durch seinen Geist geschehen. Was ist die Ursache dessen, dass Gott heute nicht so mächtig wirkt, wie wir es eigentlich gerne sehen würden? Kann es sein, dass sich vielleicht unsere Vorstellungen nicht mit denen von Gott decken? Das heißt, dass unser Wille ein anderer ist als der von Gott. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und mir sind drei Dinge gekommen. Ich möchte drei Gefahren aufzeigen, die heute aktueller sind denn je. Und hier werden wir uns die Frage stellen müssen, wie oder was für eine Vorgehensweise sehen wir hier? Ist sie willensdeckend mit der von Gott oder geht sie nach unserem eigenen Willen? Wir befassen uns seit Jahrzehnten mit Methoden, wie wir Menschen in die Gemeinde bringen, zu Jesus. Es wurden schon hunderte, tausende Experimente durchgeführt, welche Methode am sinnvollsten ist. Doch den durchschlagenden Erfolg hat bis jetzt noch nicht wirklich eine Methode gebracht. Also so, dass man sagen könnte, boah, habt ihr das gesehen? Das ist der Wahnsinn, das müssen wir machen. Das ist also unglaublich, das habe ich noch nie erlebt. So wirklich habe ich da jetzt noch nichts gesehen. Aber das heißt nicht, dass es nichts gibt. Evangelische Kirche in Dielingen, nicht Dillingen, Dielingen, das ist im Ruhrgebiet. Letztes Jahr, und zwar habe ich hier eine gekürzte Fassung kopiert, was die Presse darüber schrieb. Die Quelle ist kreiszeitung.de, wenn ihr selber nachschauen wollt. Das Publikum ließ sich mitreißen von Balladen wie »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« oder »Vater, deine Liebe«, gleichermaßen wie von einem rockigen »One Way« oder dem Song »Laudato Si«. Kaum einer war in den Zuschauerreihen, der die Hände und Füße stillhalten konnte. Es wurde im Takt geklatscht, mit Fußspitzen gewippt hin und her. Dieser Sound mit dieser Message macht einfach richtig Spaß, brachte es einer der vielen jugendlichen Konzertbesucher nach knapp eineinhalb Stunden Musik auf den Punkt in der evangelischen Kirche. Und beim anschließenden geselligen Beisammensein vor der Kirche am Bratwurststand zog manch einer das Fazit, begeisterte Jugendliche, evangelische Kirche und fetzige Rock- und Popmusik, die Kombination passt auf den zweiten Blick eben doch bestens zusammen. Stehen wir vielleicht auch in der Gefahr, durch weltliche Methoden, wie wir es hier gelesen haben, die Gemeinde eher zu verweltlichen? Wir müssen uns anpassen, damit wir die Menschen gewinnen. Aber das ist heute breit, sehr, sehr weit verbreitet. Wir müssen uns anpassen, dass wir die Menschen gewinnen. Was heißt eigentlich anpassen? Wir lassen unsere Prinzipien fallen und suchen eine Lösung, einen Kompromiss, wo wir uns auf einer Ebene treffen und dann können wir sie gewinnen. Aber dann kommen sie und finden hier Prinzipien, die sie eigentlich auch draußen in der Welt finden. Und dann stellen sie fest, das ist ja gar nichts Besonderes. Was unterscheidet jetzt die Gemeinde Gottes von der Welt oder von anderen Kirchen? Aber diese Schiene wird gefahren und das nicht wenig. Mit den Prinzipien, die wir aber haben aus der Schrift, verheißt Gott, wenn wir hinausgehen zu den Menschen und sie zu ihm führen wollen, dann wird es in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Aber wir wollen ja nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir gehen selber und versuchen die Menschen selber. Und weil wir wissen, dass die Prinzipien, weil das Gottes Wort sehr hohe Maßstäbe stellt und wir wissen, das kommt in der Welt nicht an, du kannst denen doch nicht mit sowas kommen, schrauben wir sie runter und schieben den Heiligen Geist zur Seite. Wir machen es selbst. Das ist das, was ich heute oft erlebe. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, nicht durch menschliche Anstrengungen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das heißt, menschliche Methoden und Strategien können vielleicht perfekt erscheinen, aber für das Werk Gottes braucht der Herr Menschen, die sich völlig seiner Leitung und der Kraft des Heiligen Geistes unterwerfen. Das ist das Geheimnis, nicht Methoden. Natürlich kann man dann auch über Methoden sprechen, wie man jetzt vorgeht. Aber nur die Voraussetzung ist, wenn wir uns Gott unterworfen haben. Dann kann der Geist arbeiten, vorher nicht. Wer hat die Gemeinde gegründet? Ist sie durch Menschenhände entstanden? Sie ist durch Christus gegründet. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das hat er verheißen. Und das bedeutet, auch wenn die Gemeinde den Anschein hat, dass sie fällt, sie wird nicht fallen. Wer führte seine Gemeinde durch das irdische Zeitalter? Ein Mensch? Nein, es war Christus. Und wer wird seine Gemeinde zum Ziel bringen? Ein Mensch? Auch nicht. Christus. Er gründete sie, er führte sie und er bringt sie zum Ziel hin. Und doch versuchen wir manchmal mit unseren menschlichen Anstrengungen oft vorbei an Gottes Absichten dieses Werk zu bauen. Ja, Punkt 2, das war jetzt Punkt 1, menschliche Missionsmethoden, wie wir es in der evangelischen Kirche jetzt als Beispiel hatten. Punkt 2, der Humanismus in den Gemeinden. Ich habe nichts gegen humane Menschen, im Gegenteil, sie sind eine Bereicherung in unserer Gesellschaft. Und das will ich betonen, es gibt unzählige Projekte, humane Projekte, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, die nicht nur gut, sondern sogar sehr wichtig sind. Und ich bin Gott dankbar, dass es diese Menschen gibt. Ich könnte das nicht. Die Frage, die wir uns stellen, was bedeutet Humanismus per Definition? Und Wikipedia fasst das zusammen und erklärt, es gibt nämlich verschiedene Formen von Humanismus, aber Wikipedia macht eine Zusammenfassung, was eigentlich der Kern des Humanismus ist. Und sagt, gemeinsam ist ihnen eine optimistische Einschätzung der Fähigkeit der Menschheit zu einer besseren Existenzform zu finden. Es wird eine Gesellschafts- und insbesondere Bildungsideal entworfen, dessen Verwirklichung jedem die bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung ermöglichen soll. Ein bisschen verschachtelt der Satz, ich lese ihn nochmal vor, aber es ist eigentlich leicht zu verstehen. Gemeinsam ist ihnen, also diesen Formen von Humanismus, eine optimistische Einschätzung der Fähigkeit der Menschheit zu einer besseren Existenzform zu finden. Es wird ein Gesellschafts- und insbesondere Bildungsideal entworfen, dessen Verwirklichung jedem die bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung ermöglichen soll. Wisst ihr, was ich jetzt hier rausgelesen habe? Das hat mich aufschrecken lassen. Der Mensch kann zu einer besseren Existenzform finden. Ja, das will ja Gott auch. Dass wir einmal ewig leben und unsterblich sind, ohne Sünde. Das ist die bessere Existenzform. Aber welche Existenzform haben wir jetzt hier auf dieser Erde? Es ist die Sünde. Wir sind geschwächt durch die Sünde. Das ist die Existenzform, in der wir leben. Es ist Satans Herrschaftsgebiet. Und David sagt in dem Psalm, 70 oder 80 Jahre alt. Mehr können wir nicht erwarten von diesem Leben. Was sagt der Humanismus noch? Dass diese sogenannte bessere Existenzform nicht durch externe Kraft ermöglicht wird, sondern wodurch? Ich wiederhole nochmal, ab der Mitte vom Zitat, es wird eine Gesellschafts- und insbesondere Bildungsideal entworfen, dessen Verwirklichung jedem die bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung ermöglichen soll. Also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das heißt, der Mensch wird es schon richten. Wir brauchen Gott nicht, wir sind autark für uns und können uns selbst in eine bessere Existenzform beamen. Ja. Also der Mensch hat die Fähigkeit und die Möglichkeit, wenn er optimistisch genug ist, seine Existenzform zu steigern. Der Fürst der Welt ist Satan, das wissen wir. Und die Existenzform auf dieser Erde ist Sünde. Und wir können dieser Existenzform nicht entgehen. Wir sind abhängig von Gott. Deswegen ist der Humanismus hier eine nette Idee, aber völlig an Gott vorbei. Es ist nett, was die Menschen auch machen, und wichtig und gut, aber es ist völlig an Gott vorbei. Wir können unsere Existenzform nicht ändern, das kann Christus. Durch sein Blut am Kreuz. Dann werden wir eine neue Existenz bekommen. Ich möchte jetzt auch gar nicht näher auf die Philosophie des Humanismus eingehen. Mir geht es eigentlich um was ganz anderes. Das war nur ein kleiner Exkurs am Rande. Wir haben auch in den Adventgemeinden sehr viele Menschen, die hilfsbereit sind, freundlich zuvorkommend sind. Sie trinken nicht, sie rauchen nicht, sie packen überall an, wenn es was zu tun gibt. Sie kommen regelmäßig in den Gottesdienst, gehen einer geregelten Arbeit nach. Dann haben sie auch nichts zu Schulden kommen lassen. Extrem humanistisch. Alle diese Eigenschaften sind ehrbar und gut. Keine davon ist schlecht. Sie beschreiben einen guten Menschen. Doch ist es das, was Jesus möchte? Nur einen guten Menschen? Der aus eigener Kraft arbeitet? Oder möchte er echte Nachfolger? Ein echter Nachfolger wird diese Werke auch haben, denn die Werke folgen ja dem Glauben nach. Sagt Jakobus. Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Aber es gibt einen Unterschied. Sind es Werke, die aus dem Glauben resultieren, oder sind es Werke, die aus Humanismus resultieren? Diesen Unterschied sollten wir machen. Und genau an dieser Stelle sehe ich die große Gefahr, dass wir als Endzeitgemeinde Gottes manchmal zu einem humanistischen Verein degradieren. Und ich sage euch gleich warum. Der im Wesentlichen dann eigentlich nur noch karitative Zwecke verfolgt. Denn viele Adventisten meinen es gut, sind hilfsbereit und verfolgen auch ehrbare Ziele. Aber jetzt kommt's. Komm mir nicht zu nahe mit dem Wort Gottes. Prophetie, Heiligtumslehre, Untersuchungsgericht, Offenbarung, Daniel, Heiliger Geist, das sind alles so abstrakte Begriffe, Endzeitgemeinde, prophetische Bewegung, 1844, lass mich in Ruhe mit sowas. Spiritualität ist nicht so mein Ding. Ich helfe gern Menschen, ich bin da für jeden, ich komme immer zum Gottesdienst, aber das ist mir zu steil. Und das ist dann ein triumphaler Schachzug des Bösen, wenn wir es zulassen. Sind wir wahre Kinder Gottes? Streben wir nach geistlichem Wachstum? Oder streben wir eher nach humanitären Zielen? Menschen zu helfen. Was steht an erster Stelle? Das eine schließt das andere nicht aus. Sind wir nah bei Gott, folgen die Werke. Aber Werke können auch da sein, ohne nah bei Gott zu sein. Und das ist das Problem, das eigentliche Kernproblem. Nehmen wir wirklich täglich unser Kreuz auf uns? Und darauf wartet Gott. Der Rest folgt als Frucht des Glaubens. Es ist ein natürliches Resultat meiner Übergabe zu Gott. an Gott. Ich möchte noch zum letzten Punkt kommen. Die Botschaft an Laodicea. Ich lese jetzt die Verse in Offenbarung 3, die Verse 14 bis 19. Und zwar diesmal aus der Hoffnung für alle. Ich bin eigentlich ein Luther-Fan, aber diesmal Hoffnung für alle. Weil es dort etwas präziser beschreibt, den Zustand. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Christus ist Gottes treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich, und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt und bloß dastehst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich lieb habe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Was ist das eigentliche Problem von Laodicea? Dass sie arm, blind, jämmerlich und bloß sind? Nein, das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist, dass sie arm, blind, jämmerlich und bloß sind und es nicht erkennen. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass ich Durst habe. Das Problem ist, wenn ich Durst habe und nichts trinke, dann sterbe ich. Nicht, dass ich Durst habe. Das ist nur ein Signal. Achtung, hier ist was nicht in Ordnung. Jetzt muss ich handeln. Das Problem ist nicht, dass sie so sind, wie sie beschrieben werden, sondern dass sie es nicht erkennen oder erkennen wollen. Und genau das führt zu dem, wo wir heute sind. Unter anderem auch zur Sichtung. Jeder von euch hat einen Hausarzt. Nehme ich mal an, ja, gehe ich davon aus. Du gehst zum Arzt, weil du Beschwerden hast, der untersucht dich und stellt fest, dass du Krebs hast. Dann sagt er so: Herr Meier, soweit ist alles okay bei Ihnen, essen Sie mal zwei Äpfel, gehen Sie ein bisschen raus an die frische Luft, dann ist morgen alles wieder okay. Wäre das ein guter oder ein schlechter Arzt? Ganz schlecht. Wenn ich jetzt hier vorne stehen würde und sagen würde: Liebe Geschwister, es ist alles in Ordnung, Jesus liebt uns und wir sind erlöst, würde ich genau wie dieser Arzt handeln. Ist alles okay. Macht so weiter wie bis jetzt. Geht ein bisschen in die frische Luft. Es passt. Er schickt den Patienten todkrank nach Hause. Das ist verantwortungsvoll im allerhöchsten Maße. Was würde ein guter Arzt tun? Er würde sagen: Herr Meier, Sie müssen sofort mit einer Chemotherapie beginnen. Es ist noch nicht zu spät. Das würde er machen. Und die Botschaft Gottes an Laodicea, an seine Endzeitgemeinde lautet nicht: Du bist verloren, sondern du bist zwar in einem jämmerlichen Zustand, aber du kannst umkehren. Jetzt nimm die Chemotherapie von mir, kehr um, tu nicht so, als wäre nichts. Ich sag dir auch nicht, es ist nichts. Ich sag dir, es ist ein Problem. Es liegt jetzt an dir. Möchtest du handeln oder nicht? Es ist noch nicht zu spät. Kaufe die Augensalbe und das reine Gold von mir. Das ist der Bußaufruf Gottes an sein Volk am Ende der Zeit. Und ich sehe es heute, wie Gemeinden zerrissen werden, gespalten werden, weil die Wahrheit gepredigt wird, weil es einige nicht ertragen möchten oder können. Und dann wird sich dagegen aufgelehnt. Es betrifft nicht nur den Bezirk hier. Ich habe mit Menschen gesprochen, mit Geschwistern, die einen Weitblick haben, die über andere Bezirke auch Bescheid wissen, aber sogar außerhalb Deutschlands. Es ist ein Phänomen, es ist gerade unerklärlich. Es wird in den Gemeinden, unser Vorsteher von der Generalkonferenz, Ted Wilson, hat ja 2010 diesen großen Aufruf gemacht zur Erweckung, wo er gesagt hat, Geschwister, geht auf die Knie, demütigt eure Herzen vor Gott, Jesus kommt bald. Und damals ging es schon los. Und diese Phase der Erweckung, die wir bis heute sehr stark spüren, hat dazu geführt, dass viele sagen, nein, das ist nicht mein Ding, das ist mir zu extrem, das ist mir zu steil. Ich helfe gerne in der Gemeinde, ich bin immer da, aber lass mich bloß in Ruhe mit dem Wort Gottes. Das ist mir hier zu steil, was ihr macht. Das hat dazu geführt. Und wir nennen es Sichtung. Was für ein Verkündiger wäre ich, wenn ich uns allen Honig um den Mund schmieren würde? Es geht nicht darum, was ich hier sage, es geht darum, was ist Gottes Wille für uns heute? Was sagt Gott zu seiner Gemeinde heute? Wir sind die Letzte und er hat eine Botschaft an die Letzte. Und es ist die einzige Botschaft, die nur, also durch und durch, nur Negatives enthält. Er sagt aber nicht, dass das Ende ist vom Lied, sondern ihr könnt umkehren. Und hier spricht er zu seinem Volk ganz explizit. Ihr könnt umkehren. Es muss nicht so sein, wie ich euch beschrieben habe. Kauft Augensalbe. Könnte es sein, dass wir vielleicht die Warnungen Gottes manchmal in den Wind schlagen? Ja, vielleicht sagen wir auch manchmal, Heiland, ich bin mir sicher, du hast nicht meine Gemeinde gemeint. Und schlafen? Nein, wir schlafen nicht, wir sind hellwach. Schau mal, was wir alles machen. Wie viele Jungfrauen gehen ein zur Hochzeit des Lammes? 5. Wie viele bleiben draußen vor der Tür stehen? 5. Jetzt habe ich eine Frage. Wie viele schlafen, als der Bräutigam kommt? Alle. 10. Und was machen wir jetzt? Alle schlafen. Und 5 gehen ein, als Jesus kommt, und 5 bleiben draußen. Was ist der einzige, aber entscheidende Unterschied? Dass 5 bleiben und 5 reingehen. Die Lampen. Die Lampen, die nicht gefüllt waren mit Öl. Die Bibel spricht vom Heiligen Geist. Es ist also tatsächlich so, ich habe es lange Zeit selbst nicht gewusst, es ist tatsächlich so, man kann zu wenig Heiligen Geist haben. Die Bibel sagt es deutlich. Es ging darum, sie hatten zu wenig. Sie hatten auch, aber zu wenig. Es ging dann aus. Es war verloschen dann. Die Flamme war verloschen, weil der Heilige Geist dann völlig weg war. Aber sie hatten auch. Also es ist nicht so, dass man pauschal sagen kann, du hast den Heiligen Geist oder du hast ihn nicht. Dazwischen gibt es nichts. Doch, du kannst ihn ein bisschen haben. Er wirkt an dir und du lässt ihn ein bisschen an, aber du setzt ihm Grenzen. Und irgendwann mal klopft er nicht mehr an. Und dann geht er. Und dann geht er, dann brennt deine Lampe aus mit dem, was noch übrig ist in dir. Und das ist vorbei. Und das erleben wir hier. 5 haben es zugelassen, dass der Geist mächtig in ihnen wirkt und sie komplett verändert. Und 5 haben dem Geist Grenzen gesetzt, bis er dann sich zurückzog. Und dann war es zu spät. Sie wollten gerne reinkommen. Sie wollten und sagten, gib uns Öl, aber es war zu spät. Haben wir vorgesorgt? Ist unsere Lampe voll? Wirklich voll? Sind wir voll Heiligen Geistes oder geben wir ihm Grenzen? Israel hat viel durchgemacht, Freude und Leid. Haben sie Gott verlassen und sind ihre eigenen Wege gegangen, mussten sie auch jedes Mal unter bitteren Tränen feststellen, dass es ohne Gott keine Perspektive gibt. Auch wenn sie erstmal dachten, es geht schon. Haben sie den Worten der Propheten gehorcht und gingen wieder auf den Weg Gottes, durften sie jedes Mal wieder feststellen, mit welchen Segnungen Gott sie beschenkte. Lasst uns gemeinsam weiterbauen am Tempel des Herrn. Denn es wird nicht durch Heer oder Kraft und menschliche Anstrengungen geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Egal, was wir für Anstrengungen unternehmen, seien es Methoden, Strategien der Mission, humane Ziele verfolgen, ganz gleich welcher Natur, das große Erlösungswerk wird der Herr durch seinen Geist abschließen. Wir haben nur zwei Möglichkeiten, dabei sein oder nicht. Willst du in eigener Kraft vorangehen oder möchtest du dich dem Willen des Herrn vollständig unterwerfen, damit er mit dir zusammen sein Werk abschließen kann? Gott segne uns alle, dass wir verstehen, was Gott uns sagen will, dass wir zulassen, dass unsere Lampe voll wird mit dem Heiligen Geist. Weil dann gehören wir zu den fünf, die hineingingen. Amen.